ARD Sounds.
MDR Klassik. Der Bach-Kanal mit Maul und Schrammeck.
Herzlich willkommen. Heute wollen wir uns im Bach-Kanal mal ganz einem Dichter zuwenden, der in der Weimarer Zeit und durchaus auch darüber hinaus große Bedeutung für Johann Sebastian Bach besessen hat, und zwar Salomon Franck. So beginnt die Kantate Bereitet die Wege, bereitet die Bahn von Johann Sebastian Bach, komponiert für den 4. Advent 1715 in Weimar auf einen Text von Salomon Franck. Ja, Bach hat häufig Texte von Franck vertont, sodass wir mal einen Podcast ganz diesem Dichter widmen wollen. Es ist selten genug, dass wir ganz sicher Dichter von Bach kennen. Also ist es in jedem Fall ein Grund, das mal zu tun. Michael, wo kommt Salomon Franck her und wie ist so sein beruflicher Werdegang?
Lieber Bernhard, er ist ein Weimarer. Also in Weimar, dahin. 1659 geboren, und jetzt könnte man meinen, auch nie weggekommen, vielleicht bestenfalls bis Jena, weil Weimar keine Uni hat. Mhm. Und das stimmt auch, das ist seine erste Station nach Weimar, dass er eben an die Uni Jena geht. Aber dann ist er eine kurze Zeit in Zwickau tätig, dann schon ab den frühen 1680er Jahren, also mit Anfang 20, wird er so eine Art Sekretarius, Regierungsbeamter in Arnstadt, also im Schwarzburgischen. Da bleibt er bis zum Jahr 1697. Dann hält er sich also für 4 Jahre in Jena auf, bis zum Jahr 1701. Und da wird er dann befördert an den Weimarer Hof, also in seiner Heimatstadt, zum Oberkonsistorialsekretär. Und dann auch ziemlich parallel zum Hofbibliothekarius, Klammer auf, Hofpoeten. Mhm. Wobei dieser Begriff Hofpoet, den gebrauchen wir heute immer, weil wir sehen, dass er die ganzen Dichtungen gemacht hat. So wird er dort aber eigentlich nie bezeichnet. Ja, also er ist Oberkonsistorialsekretär, also praktisch in der Hofverwaltung, und zwar zuständig, wenn man so will, für Kultus. Ja. Und zugleich aber eben für die Bibliothek zuständig. Und das ist oft der Code dafür, dass er der eigentliche Hofdichter ist. So ist das in Darmstadt zum Beispiel auch.
Das heißt, ist das Dichten für ihn ein Nebenberuf oder ist das dann doch schon ein Hauptberuf umschrieben mit Hofbibliothekar?
Schwer zu sagen.
Also wurde es erwartet, wollte ich damit fragen, dass er auch dichtet?
Ja, also ich kann das nicht so genau sagen. Da müssten wir mehr wissen über diesen Umfang, den so eine Sekretärsarbeit da im Konsistorium nach sich zog. Das waren sicherlich auch Gutachten, die da zu schreiben sind und sowas. Auch letztlich diese ganze Verwaltung der Bibliothek, die eine berühmte war, also diese herzogliche Bibliothek in Weimar zu der Zeit, war bedeutsam. Zum einen, weil sie in der Mitte des 17. Jahrhunderts, namentlich durch Georg Neumark, der auch in der Musikgeschichte seine Spuren hinterlassen hat als Choraldichter.
Wer nur den lieben Gott
genau, wollen, ja. Der hatte sich ja ganz engagiert in der fruchtbringenden Gesellschaft, also einer der ersten deutschen Sprachgesellschaften. Und da war praktisch zeitweise die herzogliche Bibliothek, die Bibliothek der Gesellschaft gewesen. Dann hat man die sogenannte Schurzfleischsche Gelehrtenbibliothek, eine der berühmtesten Bibliotheken der Zeit, angekauft. Also es war schon eine große Sammlung. Mhm. Und später gab es ja einen anderen berühmten Hofbibliothekar, der hieß Johann Wolfgang von Goethe. Ne? Also insofern, Franck ist da im Grunde genommen einer von Goethes Ahnen in diesem Job. Und wahrscheinlich, so stelle ich es mir das vor, ohne da der Experte zu sein, gehörte das dann einfach dazu. Man war praktisch der Experte für Sprache, für schön geistiges, geschriebenes Wort bei Hofe. Und wenn man dann mal schaut, was letztlich alles von ihm da ist, an Versen, an Gedichten, einerseits in eigenen Drucksammlungen, andererseits in vielen, vielen Einzeldrucken, da sieht man, er ist die Nummer eins in Sachen gebundene Form, also gereimte Texte in und um Weimar.
Also wahrscheinlich auch eingestellt mit dieser Befähigung des Dichtens, dass das schon bei der Einstellung auch eine Rolle gespielt hat, nicht? Ab wann ist er denn jetzt ganz konkret nachweisbar als Dichter?
Ja, also ich kenne jetzt nicht den frühesten Beleg für Verse, aber als Dichter konkret für Musik, das lässt sich zurückverfolgen bis zum Jahr 1694.
Also da war er noch lange nicht da ist auf er dieser Stelle.
Immer noch in Arnstadt. Und da schreibt er einen ganzen Jahrgang an kirchenmusikalischen Texten, madrigalisch, also eigene Texte, das ist jetzt nicht irgendwie Bibelwort, und zwar ein Jahrgang evangelische Seelenlust über die Sonn- und Festtage durchs ganze Jahr 1694. Und das nur deshalb überliefert, weil wir sein Autograph haben, das hat er nämlich in dem Jahr an den Weimarer Herzog geschickt, also gewissermaßen an den Herzog seiner Heimatstadt. Und in der Vorrede vom 27. August 1694 gibt er zu erkennen, was es damit auf sich hat. Er macht nämlich deutlich, dass diese Texte offenbar in Vertonung vorher am Weimarer Hof erklungen waren. Also Zitat, solche geringe Texte, so Zeithero, durch kunstreiche Kompositionen gleichsam beseelet und in dero fürstlich weitberühmten Hofkapelle musiziert worden, eines gnädigsten Anblicks und Gehörs zu würdigen geruht. Also er gibt ihm das gewissermaßen nochmal handgeschrieben, die Texte an die Hand, weil offenbar der Herzog das gut fand. Und auf diese Weise haben wir den Beleg dafür, dass vielleicht 1693, 94, da ein ganzer Jahrgang in Weimar, dann vermutlich vom Hofkapellmeister Drese vertont, schon erklungen ist. Also auf diese Weise wird Herzog Wilhelm Ernst schon mal Wind davon bekommen haben, dass diese Feder namens Salomon Frank sich auch als Musiktextdichter anbietet. Und wir haben tatsächlich, beginnt schon 1701, 1702, wo er dann in Weimar wirkt, immer wieder so einzelne Nachweise. Es gibt mal einen Einzeldruck oder mal auch einen einzeln handgeschriebenen Kantatentext, wo man sieht, der macht viel für die Kirchenmusik. Und dann sind eigentlich die beiden großen Zyklen, die er vorlegt im Jahr 1715, 16, einen ganzen Jahrgang, evangelisches Andachtsopfer. Da haben wir immerhin 13 Vertonungen von Bach nachgewiesen und ein Jahr darauf die sogenannten evangelischen Sonn- und Festtagsandachten. Aber darüber hinaus muss es noch viel, viel mehr gegeben haben. So Ende der 1710er Jahre lässt Frank auch Sammeldrucke publizieren, wo eben alle Arten von Versen von ihm drin sind. Hochzeitsgedichte, Jagdkantaten, sonst was. Also er ist im Grunde so eine Art, ich würde mal sagen, Pikander am Weimarer Hof.
Aber dann doch schon lokal begrenzt. Kann man das schon mal so sagen? Also Pikander war ja irgendwie auch lokal begrenzt, ja, über Leipzig hinaus, naja, nicht so populär.
Also um das wirklich final beantworten zu können, müssten wir jetzt alle noch natürlich Experten dafür sein, wer so zum Beispiel in Rudolstadt immer die Texte gemacht hat oder in Gotha, naja, ob es da vielleicht mal Wechselwirkung gab. Immerhin, ich meine, wir können ja nachweisen, dass eben Salomon Frank auch derjenige ist, der Bach da das Libretto im Jahr 1713 liefert für seine Jagdkantate, für den Weißenfelser Hof. Also ich vermute, dass wir da vieles nicht wissen.
Bevor wir jetzt mal genauer über die Kantatendichtung von Frank sprechen, die dann auch Bach eben vertont hat, eine kleine musikalische Zäsur und wir hören ein Stück aus der Kantate Tritt auf die Glaubensbahn.
Glaubensbahn, tritt auf die Glaubensbahn.
Das ist also Salomon Frank, vertont von Johann Sebastian Bach, tritt auf die Glaubensbahn, eine Kantate der Weimarer Zeit.
Bei der ist es übrigens ganz interessant. Ja. Wir haben ja bislang kaum konkrete Nachweise, dass diese Dichtung, die Frank genuin für den Weimarer Hof dichtet, auch darüber hinaus Verwendung fanden.
Bei anderen Komponisten,
die eben nicht in Weimar waren. Mhm. Ich meine, wir müssen ja davon ausgehen, Bach hat vertont und sicher werden die Dreses vertont haben. Leider sind da die Vertonungen nicht erhalten. Ja, aber bei Tritt auf die Glaubensbahn gibt es eine Vertonung von Georg Philipp Telemann. Mhm. Ob das jetzt die Eisenacher Zeit ist bis 1712 oder dann 1714, 13, 14, 15, 16 in Frankfurt, weiß ich jetzt nicht genau. Aber hier sieht man zumindest, dass es dann zumindest von Telemann zur Kenntnis genommen wurde. Und ob der jetzt den Frank direkt kannte oder ob das vielleicht über Bach lief, das wissen wir nicht.
Aber das könnte auch ein Fall für noch mehr Komponisten sein in dieser Zeit. Ja. Wir haben ja so viel, was verloren gegangen ist.
Weil die Texte natürlich auch gedruckt waren und dadurch leicht zu erwerben. Ja. Und da gab es eigentlich kein Hindernis.
Ja. Mhm. Ja, dann wollen wir doch mal ein bisschen konkreter reingehen in die Dichtung von Frank. Wie sind die denn aufgebaut, so im Kontext der Kantatendichtung des frühen 18. Jahrhunderts? Mhm.
Also es wäre jetzt falsch zu sagen, es gibt diese Franksche Kantatenform. Ja. Wir sagen ja gerne mal Neumeisterkantate, um irgendwie zu betonen, es ist eine Kantate, frühes 18. Jahrhundert, Mischung Arien und Rezitative in freier Dichtung, dazu vielleicht vorn dran ein Bibelduktum und hinten dran ein Choral. Wir sehen erstmal, wenn man das betrachtet, alles was wir haben, so zwischen 1694 und dann späte 1710er Jahre, dass Frank mit Form experimentiert. Also was wir dort aus dem späten 17. Jahrhundert haben, das sind noch Oden, das sind eigentlich Arien, Strophendichtungen. Ja? Da ist er wirklich noch sehr traditionell unterwegs. Und man sieht dann eben teilweise in diesen Jahrgängen, gerade in dem Jahrgang, in dem Bach so viel vertont hat, für den ist es zum Beispiel ganz typisch, dass kaum Rezitative vorkommen und dass die Rezitative auch nicht frei gedichtet sind, sondern das ist eigentlich ein Moment, wo Bibelwort zitiert wird. Mhm. Also wo praktisch meistens dann aus dem Evangelium des betreffenden Sonntags ein Zitat genommen wird. Wir hatten jetzt gerade im letzten Podcast BWV 12, dieses eine Rezitativ da drin, wir müssen durch viel Trübsal in das Reich Gottes einkehren, das ist das einzige Rezitativ der Kantate, das ist aus der Bibel übernommen. Und im Zentrum stehen 3, 4 Arien hintereinander. Am Anfang steht ein freigedichteter Text, das kann aber auch ein Bibeldiktum sein und hinten raus vielleicht ein Choral. So. Mhm. Aber daraus jetzt abzuleiten, dass Salomon Frank die Neumeisterform nicht berücksichtigt hätte oder nicht gutiert hätte, wäre falsch, weil tatsächlich dann ein Jahr später sehen die Kantatendichtungen in Anführungsstrichen ganz normal aus. Also da hat man dann durchaus diesen Wechsel aus Arie rezitativ. Also ich glaube, er war einfach sehr experimentierfreudig in den Formen. Und ich finde, was seine Texte vor allem auszeichnet, ist eine inhaltliche Tiefe. Also, dass man merkt, der Mann, der hat jetzt nicht einfach nur mal ad hoc sich irgendwie ein bisschen theologische Kenntnisse angelesen und da macht er so eine Pseudopredigt, sondern das geht schon relativ tief. Also qualitativ würde ich behaupten, was jetzt eben, sagen wir mal, den Grad der kreativen, gelehrten Durchdringung eines Evangeliumstextes im eigenen Kantatentext betrifft, da ist er schon einer der besten Bach-Textdichter. Ja. Hm. Also frühe Bach-Forschung hat gerne mal gesagt, er war wahrscheinlich pietistisch angehaucht. Das einfach deshalb, weil es wirklich eine große Jesusfrömmigkeit ist, die da so ausstrahlt. Auch ganz viel, ein Topos, den wir auch bei Picander viel finden, der Jesus, der in unser Herz soll, das spielt eine große Rolle bei ihm. Aber je tiefer man dann eindringt, stellt man dann eben fest, dass er offensichtlich viele, viele Bibelkommentare der Zeit studiert hat, bevor er an so einen Text gegangen ist. Also eine religiöse Tiefe zeichnet seine Texte aus.
Und auch hier eine kleine musikalische Zäsur nochmal. Und zwar würde ich vorschlagen, mal eine Osterkantate. Der Himmel lacht, die Erde jubiliert, auch ein Text von Salomon Frank. Und da knallt es ja ein bisschen mehr am Anfang.
Ja.
Das war also ein Stück aus der Osterkantate Der Himmel lacht, die Erde jubiliert. Text auch von Salomon Frank, auch eine Weimarer Kantate von Johann Sebastian Bach. Ja, Michael, wie viel sind es denn nun? Wie viele Kantaten? Ich will immer so statistische Dinge gerne wissen. Ja. Wie viele Kantaten von Salomon Frank gedichtet hat Johann Sebastian Bach vertont? In Weimar und später auch noch.
Ja, also Dunkelziffer groß, weil wir einfach davon ausgehen müssen, dass aus der Weimarer Zeit mindestens die Hälfte weggekommen ist. Wenn Bach tatsächlich seinen Auftrag ab März 1714 kontinuierlich erfüllt hat, nämlich monatlich eine Kantate zu komponieren. Und da waren nun mal dann 17, 15, 16, 17 eigentlich nur Frank-Texte zu vertonen. Wir haben überliefert rund 20. 90% ist in Weimar entstanden. Bei ein, zwei Kandidaten, da haben wir nur das Leipziger Aufführungsmaterial, haben aber den Eindruck, dass es musikalisch irgendwie schon älter ist, also Weimarer Ursprung sein könnte. Aber es gibt tatsächlich drei Stücke, die also definitiv Bach erst in Leipzig vertont auf der Basis von Frank-Texten, die damals in den 1710er Jahren in Weimar entstanden sind. Das ist die Kantate Alles nur nach Gottes Willen, BWV 72, Tue Rechnung Donnerwort, ganz toller Kantatentext, BWV 168, und ihr, die ihr euch von Christo nennt, BWV 164. Also, was daran spannend ist, ne, man sieht, diese drei Kantaten sind praktisch dritter Jahrgang, 1725 bzw. 26 entstanden. Vielleicht hat auch Bach irgendwann die letzte Umzugskiste in Leipzig dann 1725 endlich ausgepackt.
Drin.
Und da hat er den Staub weggepustet und sagt, ah, na klar, die Texte vom alten Frank.
Ja. Ich glaube, Michael, nee. Aber gut.
Wie auch immer, ne?
Ja. Also er hat jedenfalls sich des Franks auch später noch erinnert, was ich ja ganz interessant finde, wo er in Leipzig offenbar ein großes Angebot an Textdichtern hatte, wie wir ja beim ersten Jahrgang immer wieder festgestellt haben, dass er dann doch gesagt hat, Frank, guter Dichter gewesen.
Und dann muss man auch sagen, ne, dritter Jahrgang, ich meine, das ist dann auch diese Zeit, wo er plötzlich diese Meininger-Texte da nimmt, ne? Also irgendwie, keine Ahnung, sehnte er sich nach der alten thüringischen Lyrik zurück? Mhm. Man weiß es nicht.
Ja, Michael, kleines Schlusswort zu Salomon Frank. Ein Allrounder, könnte man vielleicht sagen, im guten, höfischen Sinne, ja?
Ja, und wir haben im Grunde genommen alle möglichen Gattungen von ihm, glaube ich, genau am richtigen Ort für diese Vielfalt an Gattungen, die er da bedienen konnte und wahrscheinlich auch sollte. Und wahrscheinlich sind wir heute immer ein bisschen falsch gepolt, weil wir immer als erstes fragen bei so einer Kantate, wer ist der Komponist? Und das war ausschlaggebend halten. Wir sollten die Bedeutung auch in der damaligen Zeit des eigentlichen Textdichters, gerade an so einem Hof, wo der sich auch namentlich zu erkennen gab und doch schon auch relativ weit oben in der Hofhierarchie war, jetzt nicht zu gering erachten. Mhm. Also vielleicht galt das dann auch viel mehr als eine Frank-Kantate, als eine Bach- oder Drese-Kantate. Denn am Ende sind die natürlich mit diesen Texten, die ja auch gedruckt waren, mit dem Privileg, Evangeliumstext ausdeuten zu können, standen sie, wenn man so will, auf einer Ebene mit dem Hofprediger, ja, der dann die Predigt gehalten hat. Und insofern, also wir sollten seine Bedeutung nicht gering achten. Inwiefern er jetzt wirklich selber ein ausgeprägtes, nicht nur musikalisches Interesse hatte, sondern auch eine musikalische Fähigkeit, wissen wir nicht, aber auch da sollte man nichts ausschließen. Was mir auffällt, ist, dass tatsächlich auch, wenn man mal anfängt, in Kirchenbüchern zu überprüfen, wen die Musiker der Hofkapelle auswählen als Paten für ihre Kinder, da ist Salomon Frank sehr hoch im Kurs. Nicht unbedingt bei Bach, aber also bei den Dreses, übrigens auch bei besagten Aiblinger, dem geflohenen Zisterzienser, ist Salomon Frank auch am Start. Also gefragte Persönlichkeit und wahrscheinlich beste Connection zu den ganz hohen Hofetagen.
MDR Klassik, der Bach-Kanal mit Maul und Schrammeck. Jetzt als Podcast bei mdrklassik.de und überall, wo es Podcasts gibt.